Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Leute am Livestream, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Sabbat-Bibelbetrachtung. Wir wollen ein wenig weiter im Leben Samuels uns umsehen, in der Zeit, wo er erwachsen ist, wo er die Geschicke Israels beeinflusst und wo er, nachdem er viel Segen im Volk hinterlässt, trotzdem am Ende seines Lebens mit einer für ihn durchaus enttäuschenden Bitte von Seiten des Volkes Israel konfrontiert wird. Wir erinnern uns, wir hatten über die Kindheit Samuels geredet unlängst und sind draufgekommen, dass er sich dadurch ausgezeichnet hat, dass nicht nur er den Namen trägt, dass Gott erhört, den ihn seine Mutter gegeben hat, sondern dass er selber auch bereit war, auf Gott zu hören. Rede, denn dein Knecht hört. Das war seine Antwort auf den Ruf Gottes, der ihn aus dem Heiligtum erreichte. Und wir wissen auch noch, dass in der Zeit, in der Samuel zum Prophetenamt berufen wurde, das Wort Gottes selten geworden war im Lande. So hieß es doch im Kapitel. Selten geworden war im Lande. Und dass mit Samuel sozusagen eine neue Ära begann. Man könnte sagen, eine Ära der geistlichen Erweckung. Wir werden Spuren davon auch heute sehen in unserer Betrachtung. Er ist ein Prophet des Herrn, der in Israel auch anerkannt wird, nicht? Es heißt in Vers 21 von Kapitel 3, der Herr erschien hinfort zu Silo, denn der Herr war Samuel offenbart worden zu Silo durchs Wort des Herrn. Und Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel. Was so viel bedeutet auch, dass Israel das wahrgenommen hat und angenommen hat. Und sie haben sich gefreut. Es war eine Situation gewesen, die schwierig war für die Israeliten, vor allem weil der alte Hohepriester Eli, der zwar ein aufrechter Mann Gottes war, aber nicht in der Lage war, in seinen Söhnen akzeptable Nachfolger für das hohepriesterliche Amt vorzuweisen. Das war das Problem. Und das Volk Israel war ein bisschen irritiert darüber, aber mit Samuel war ein Hoffnungsstern aufgegangen. Samuel, noch jung, ist dadurch schon vertrauenswürdig, weil er wagt, dem Hohenpriester Eli die Wahrheit zu sagen. Als Eli von ihm fordert, was hat Gott dir gesagt, sagt er ihm ohne Umschweife, die Sache mit deinen Söhnen ist schwierig, wenn das so weitergeht, wird Gott sie richten. Und dein ganzes Haus wird sozusagen nicht mehr am Heiligtum sein. Und nachdem das klar ist, dass Samuel vertrauenswürdig ist, als Überbringer des Wortes Gottes, kommt es zu dieser Szene, die ich heute den Kindern erzählt habe. Ich habe sie natürlich kindergerecht erzählt, weil man kann nicht alle Geschichten so aussprechen, wie sie da wirklich stehen, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Dazu bin ich zu viel Pädagoge, als dass ich den Kindern das antun würde. Aber wenn wir die Bibel hier lesen, dann wissen wir, es ist furchtbare Zeit. Es ist furchtbare Zeit, in der viel Schwierigkeiten herrschen, Schwierigkeiten, in denen Israel sich bewähren soll, es aber nicht wirklich tut. Und die Israeliten und die Philister, so beginnt es in Kapitel 4, kommen zusammen bei Eben-Ezer. Was heißt Eben-Ezer? Ebenezer ist das Wort, das bedeutet so viel wie Stein der Hilfe. Stein der Hilfe. Später dann, hier im Bericht, wird auch gesagt, dass dieser Stein erst von Samuel, nachdem alles ein gutes Ende nimmt, aufgestellt wird, wo er dann sagt, bis hierher hat uns der Herr geholfen, das ist der Stein der Hilfe. Aber der Ortsname wird jetzt schon eingeführt. Wir sind also dort, wo die Israeliten ihre erste Schlacht gegen die Philister verlieren. Und so verlieren sie so stark, dass sie 4000 Männer beklagen müssen. Kann man sich das vorstellen, was das für eine Auseinandersetzung ist? Und von den Israeliten bleiben 4000 Mann auf dem Feld? Das ist keine Kleinigkeit. Und jetzt kommt ihnen die Idee, ich bin in Vers 4 von Kapitel 4, das Volk sandte gen Schilo, ließ von da holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim sitzt. Und es waren da die zwei Söhne Elis mit der Lade des Bundes Gottes, Hofni und Pinchas. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte das ganze Israel mit einem großen Jauchzen, das die Erde erschallte. Da aber die Philister hörten das Geschrei dieses Jauchzens, sprachen sie, was soll dieses Geschrei? Was ist das für ein Jauchzen im Lager der Hebräer? Und da sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war, fürchteten sich und sprachen, Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sprachen, wehe uns, denn so hat es vorher nicht ausgesehen. Also beide, Philister wie Israeliten, erliegen hier einem Trugschluss. Im Fall der Philister ist das nicht weiter verwunderlich, denn das wäre ganz normal, dass die Heiden so denken, wenn wir da jetzt den Fetisch unseres Gottes sozusagen im Lager haben, natürlich müssen wir dann gewinnen. Aber dass die Israeliten so denken, das stimmt einen traurig. Denn das heißt, dass ihre religiöse Grundeinstellung und Grunderfahrung nicht mehr wert ist als die der Philister. Wir holen uns einfach etwas aus dem Heiligtum und damit es gleich hinhaut, das Stärkste, nämlich die Bundeslade, damit wir die Schlacht gewinnen. Als ob Gott sich instrumentalisieren ließe. Als ob es einfach so ginge, nicht? Das ist etwas, was bei den Juden später noch zur Zeit Jeremias da war. Das Nordreich war schon vergangen. Aber zur Zeit Jeremias dachten die Juden das auch. Sie hatten den Tempel und sie dachten, was immer wir tun, was immer wir passiert, uns passieren könnte, wir kommen heim nach Jerusalem, wir gehen in den Tempel und dann kann uns nichts passieren. Denn das Haus Gottes ist bei uns und da ist die Bundeslade. Und wisst ihr, was Jeremia ihnen sagt? Jeremia Kapitel 7. Jeremia Kapitel 26, er sagt, Leute, wenn ihr euer Leben nicht bessert, dann wird es diesem Haus, dem Tempel, genauso gehen wie dem Heiligtum in Schilo. Es wird zerstört werden. Und er sagt ihnen, Jeremia, mit dieser Einstellung macht ihr das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle. Warum Räuberhöhle? Weil das ist so wie bei Alibaba und die 40 Räuber. Wir haben unsere Höhle, da verstecken wir unsere Schätze, da verkriechen wir uns, wenn es gefährlich wird, da sind wir geschützt. Der Tempel Gottes, ein Bethaus allen Völkern, sagt Jeremia, das habt ihr zur Räuberhöhle gemacht. Und was sagt er? Verlasst euch nicht drauf, denn dieser Tempel wird zerstört werden, wenn ihr euch nicht ändert. Und es ist die gleiche Einstellung, die in Schilo war, wir wissen es später, zu Lebzeiten Jeremias, ist genau das Gleiche. Und dann wird tatsächlich der Tempel auch zerstört. Du kannst Gott nicht für dich verdinglichen, im Sinne von, wenn ich das habe, dann habe ich den Schutz Gottes. So wie einen Zauberstein. Das sind Märchen. Märchen, an die Menschen da glauben. Das hat mit dem wahren Gott, dem lebendigen Gott des Himmels, der uns geschaffen hat, nichts zu tun. Und das müssen halt die Israeliten hier leidvoll erfahren. Denn, wie ich schon den Kindern erzählt habe, sie gewinnen nicht. Und es ist so schlimm, dass die Philister eben sagen, wir wollen nicht, ich bin jetzt hier in Vers 8, wehe uns, wer will uns erretten von der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. So seid nun getrost, Männer, ihr Philister, dass ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Und die Philister kämpften und Israel verlor. Wie viel? Vers 10. 30.000.
Also wenn ich mir die Zahlen vorstelle, da fallen 4.000, wir holen die Bundeslade als Fetisch und dann fallen 30.000. Und zu Hause sitzt Eli und weiß nicht, was er machen soll. Seine beiden Söhne hat er schon lange nicht mehr im Griff. Dass die Bundeslade holen, konnte er nicht verhindern. Und Eli macht sich Sorgen. Und da kommt ein Bote, der es dann dem Eli sagt. Sein Herz, heißt es hier in Vers 13, war zaghaft über der Lade Gottes. Und da kommt der Mann in die Stadt und er verkündet, dass alles verloren ist und die Lade auch. Und die ganze Stadt ist in Aufruhr. Die Leute klagen und wehklagen und schreien und Eli erkundigt sich, was ist das für ein Getümmel? Und dann wird es ihm berichtet und Eli, 98 Jahre, fällt vom Stuhl und bricht sein Genick. So sind am selben Tag er gestorben, seine beiden Söhne, und seine Frau gebiert die Frau des Pinhas und gebiert einen Sohn und nennt ihn Ikabod. Fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn, wollen sie ihr sagen. Aber sie antwortet nichts und sagt, der Knabe heißt Ikabod, denn die Herrlichkeit ist dahin von Israel, weil die Lade Gottes genommen war. Und wegen ihres Schwiegervaters und wegen ihres Mannes. Die Herrlichkeit ist dahin von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen. Es gibt also in Israel nicht nur die Menschen, die weit weg sind von Gott. Es gibt auch Menschen wie Eli, die leiden unter der Situation. Wie die Schwiegertochter Elis, die ist betroffen. Das, was ihr am meisten Sorgen macht, ist, dass die Bundeslade weg ist. Das ist eine Katastrophe für sie. Nun, der liebe Gott, er hat kein Problem, wenn die Philister sich freuen. Er konnte Israel an diesem Tag nicht helfen. Es war eine furchtbare Lehre für die Israeliten. Ich glaube, der Schreck ist ihnen so in die Glieder gefahren, wie selten. Und jetzt wird Gott noch hergehen und die Philister erziehen. Was haben die Philister vorhin gesagt? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen. Stellen wir uns vor, wir sind irgendwo im 11. Jahrhundert. Auszug war im 14., 15. Jahrhundert, das ist 300 Jahre vorher, die Landnahme. Wir sind also Jahrhunderte nach der Auszugsgeschichte. Und die Philister sagen, das sind die Götter, die Ägypten geschlagen haben. Und sie haben Angst für sich und sagen, wir müssen, jetzt geht es um unser Überleben, wir müssen kämpfen wie noch nie zuvor. Könnt ihr euch vorstellen, was Israel eigentlich für einen Ruf genoss bei den umliegenden Völkern? Dass die sich noch erinnert haben an den Auszug und gesagt haben, ja, das ist gefährlich mit Israel. Im Grunde genommen wussten ja die Philister auch, dass sie mit Israel nur deshalb so leicht fertig wurden, weil Israel seinem Gott nicht treu war. Aber ganz gerafft haben sie es nicht. Und bringen die Bundeslade, ihr habt es gesehen, in das Haus des Dagon. Und ich habe die Geschichte schon erzählt, ich muss sie an dieser Stelle nicht wiederholen. Es ist so, dass die Philister so erschrocken waren über die Mäuseplage, über die Beulenplage, dass sie gewusst haben, nach nicht ganz so langer Zeit, also das hängt sicher mit der Bundeslade zusammen, wir werden sie einfach zurückschicken. Nachdem die dritte Stadt Ekron in hellste Verzweiflung ausbricht, dass sie jetzt die Bundeslade beherbergen sollen, ist klar, nein, das machen wir nicht mehr weiter, wir schicken sie zurück. Aber damit wir ganz Klarheit haben, dass das wirklich das Wirken dieses Gottes ist, dürfen wir uns eine kleine Probe erlauben. Und da kommt das mit diesen säugenden Kühen. Nicht? Und das ist wirklich eine Probe, die funktioniert, das weiß jeder Bauer. Nicht? Eine säugende Kuh mit zwei Kälbern da am Rand wird nicht losziehen mit Gebrüll hinauf nach Beit Schemesh und die beiden Kälber da zurücklassen. Das wird eine normale Kuh, die gekalbt hat, nicht tun. Und tatsächlich kam es dann so, die Kühe fangen an zu schreien. Sobald sie losgelassen sind, hauen sie ab Richtung Israel hinauf, bergan und bringen die Bundeslade nach Beit Schemesh. Beit Schemesh wäre eigentlich in der Lage, die Bundeslade zu empfangen, denn es ist eine Levitenstadt. Das wäre gut. Die Die Philister beobachten das, was da weiter geschieht, nicht? Und schauen, okay, die Leute von Bethshemesh nehmen die Bundeslade in Empfang, alles funktioniert, alles ist gut. Es ist auch interessant für mich, dass die Philister, obwohl sie jetzt keine Israeliten waren, den Zusammenhang zwischen ihren Plagen und der Bundeslade schnell herausfinden. Also was mir hier fehlt, ist die wissenschaftliche Akribie. Versteht ihr, was ich meine? Was ist denn schuld an unserer Misere? Da kommt jetzt keine lange Untersuchung, sondern es ist eigentlich gleich von Anfang an sonnenklar, was Sache ist. Und sie setzen das auch gleich um. Ich finde das einfach interessant an dieser Stelle. Weil ich mir denke, schau, mit ein bisschen Verstand und ein bisschen Wissen des Zusammenhangs kann man schon Rückschlüsse ziehen. Auch wenn sie nicht alle immer abgesichert sind. Denn das war es nicht hier. Es war nicht abgesichert. War es nicht. Also, das probieren wir jetzt aus, ob das funktioniert. Damit komme ich zu dem Schluss und sage, Gott bestraft die Hebräer, weil er sich nicht missbrauchen lässt als Fetisch, als Zauberlade. Aber er bringt auch den Philistern bei, dass sie nicht sagen können, sie seien stärker als der Gott der Hebräer. Auf diese Weise kommt die ganze Geschichte zu Ende für die Philister und die geben momentan Ruhe. Für die Israeliten ist die Lehrzeit aber noch nicht vorbei. Denn die Leute in Bethshemesh, die behandeln diese Philisterlade mit den Opfergaben, die die Philister mitgegeben haben, diesen Wagen. Zwar am Anfang so, dass sie sagen, okay, wir machen daraus ein Opfer, nicht? Aber am Ende sind sie doch nicht ganz in der Lage, mit der Lade richtig umzugehen. Und Gott bestraft auch die Leute von Bethshemesh. Könnt ihr nachlesen hier im Text. Gott bestraft auch die Leute von Bethshemesh mit einer Plage. Leute sterben. Plötzlich werden sie alle ganz durcheinander und es entsteht die gleiche Situation wie in den Philisterstädten. Wie werden wir die Lade wieder los? Aber jetzt haben wir eine Levitenstadt, die das sagt. Also diese Lade ist wirklich kompliziert, findet ihr nicht? Schwierig. Nun, die Antwort ist einfach. Gott möchte, dass man mit den Dingen seines Heiligtums so verfährt, wie er es angeordnet hat. In Ehrfurcht. Leviten sollen es bedienen und die Leute von Bethshemesh waren nicht ehrfürchtig genug. Sie haben dann angefangen, die Lade zu entkleiden, wollten sie ansehen. Auf diese Lade durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr sehen. Ansonsten war sie immer verkleidet. Wenn sie transportiert wurde, war sie immer verkleidet, verhängt. Und die Leute von Bethshemesh waren ein bisschen zu vorwitzig. Und das führt zu der Plage von Bethshemesh. Was übrig blieb, ist, dass dann ein Geschrei entstand und sagt, wo soll sie hin? Und dann kamen die von Kirjat Jearim, auch Levitenstadt, Kirjat Jearim. Und die nahmen die Lade in das Haus des Leviten Amminadab. Und der behandelt sie richtig, ehrfurchtsvoll. Und das heißt dann hier im Text, in Kapitel 6, wo das alles beschrieben wird, und 7, dass Amminadab tatsächlich großen Segen erfährt und sein ganzes Haus mit dieser Bundeslade, die zu ihnen gekommen ist. Die ganze Geschichte wird hier erzählt in Kapitel 6 und in Kapitel 7. Von Samuel hören wir nichts, wir hören nur am Ende, dass Samuel das Haus Israel richtete sein Leben lang und dass also die Philister gedämpft waren, dass die Grenzen Israels wieder weiter wurden, die Philister ihnen einige Städte zurückgaben, das war gut, und dass jetzt praktisch hier ein neues Leben entsteht für Israel. Dieses neue Leben, das da entsteht, hat mit Samuel zu tun. Es wird hier nur am Rande erwähnt. In den nächsten Kapiteln kommen sie dann vor, die Prophetenhaufen. Aber woher kommen die? Woher kommen die? Die Prophetenhaufen kommen von den Prophetenschulen. Was ist das? Samuel hatte in einer Zeit, in der das Wort Gottes so niedergegangen war, dass es am Anfang seines Dienstes hieß, das Wort Gottes war selten geworden im Land, hat Prophetenschulen errichtet, in denen junge Israeliten so ausgebildet wurden, dass sozusagen eine Erweckung durch das ganze Land gestartet werden konnte. Das waren die Prophetenschulen. Diese Prophetenschulen entstanden an zwei Orten zuerst. Das eine ist die Stadt Rama. Das ist der Ort, wo Samuel selber wohnte. Das war seine Heimatstadt. Und der andere Ort, wo die Prophetenschule entstand, war in Kirjat Jearim. Das ist der Ort, wo die Bundeslade nun war. Bei den Leviten von Kirjat Jearim. An diesen beiden Orten entstehen die ersten Prophetenschulen. Das ist kein Zufall. Nicht? Die eine unter Betreuung des treuen Leviten, die andere unter der direkten Betreuung Samuels. Die Prophetenschulen sind ein eigenes Thema wert. Das werde ich jetzt nicht hier weiter behandeln. Ich möchte nur darauf hinweisen, in ihnen sehen wir eine Hauptkraft, einen Hauptfaktor für die geistliche Erneuerung Israels. Und diese geistliche Erneuerung Israels findet tatsächlich statt. Samuel kämpft ein Leben lang darum, unterstützt diese Arbeit und das Ganze führt dazu, dass eine weitere Auseinandersetzung mit den Philistern wiederum in Eben-Ezer genau andersrum ausgeht. Dass nämlich jetzt, wo die Israeliten wieder mehr auf Gott hören, mehr auf Samuel hören, genau derselbe Ort, der ihre Niederlage gesehen hat, etliche Jahre zuvor, nun zu einem Schauplatz des Sieges wird. In Eben-Ezer siegen sie und schlagen die Philister so vernichtend, dass die sich zurückziehen und Ruhe geben. Und das führt dazu, dass eben Samuel diesen Stein aufstellt, diesen Stein der Hilfe, wo er dann sagt, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das ist in Kapitel 7, in Vers 12 wird das beschrieben. Samuel nahm einen Stein, setzte ihn zwischen Mizpah und Sen und nannte ihn Eben-Ezer und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und so wurden die Philister gedämpft und kamen nicht mehr in die Grenze Israels. Die Hand des Herrn war wieder die Philister, solange Samuel lebte. Und die Städte wurden ihnen zurückgegeben. Und Samuel richtet Israel sein Leben lang und zieht umher in Bethel, Gilgal und Mizpah. Und in Rama. Das sind die wichtigen Städte. All die Städte haben eine Bedeutung in der Geschichte Israels und in der Geschichte des Überlebens Israels. Und es ist Samuel irgendwie gelungen, die Leute durch das, was er vorgegeben hat an Verkündigung, an Erziehung, wieder so zusammenzuführen, dass sie verstärkt mit Jahwe, ihrem Gott, verbunden waren. Wenn man also sagt, Samuel war ein ganzes Leben lang Richter und das hat nichts gebracht, das stimmt nicht. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, er war in dieser seiner Tat, in dieser seiner Handlung erfolgreich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, um den es geht. Plötzlich kommen die Israeliten auf eine sehr gewagte Idee. Ich bin in Kapitel 8. Als Samuel alt ward, setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel. Aber das ist ein Problem. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Avia und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinem Weg, sondern neigten sich zum Geiz, das heißt, sie sind bestechlich. Sie nahmen Geschenke, sie beugten das Recht. Das hatten wir doch schon bei den Söhnen Elis, erinnert ihr euch? Und erinnert euch, dass wir uns Gedanken gemacht haben darüber, dass ja Samuel, als er als junger Knabe in Elis Familie kam, eigentlich keine guten Vorbilder vor Augen hatte. Könnt ihr euch erinnern? Und dass wir uns die Frage gestellt haben, wie war es möglich, dass Samuel selber dann so einen treuen Charakter entwickeln konnte? Und wir haben als Antwort gefunden, das war, weil er ihn schon entwickelt hatte. Bei seiner Mama, als er klein war. Das muss uns zu denken geben, nicht wahr? Und die Söhne Elis konnten das nicht kaputt machen. was ich für sehr wunderbar halte und für großartig. Nun, jetzt kommt er und hat auch Söhne. Und jetzt merken wir, naja, vielleicht hat das Vorbild Elis, der zu mild war, zu gütig, zu schwach zu seinen Söhnen, doch ein bisschen auf Samuel abgefärbt. Und er hatte das gleiche Problem. Was ja mal schade ist, weil dieser Samuel ein wahrhaft treuer Mann Gottes war, ein Prophet, ein Seher. Was für ein Jammer. Und seine beiden Söhne, die tun es ihm leider nicht gleich. Da versammelten sich alle Ältesten in Israel. Sie kamen nach Rama zu Samuel, das ist, wo er wohnt, und sie sprachen zu ihm. Siehe, du bist alt geworden. Na, das ist ein Statement. Das können wir alle sagen. Du bist alt geworden. Deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie alle Heiden haben. Also, das ist jetzt der Ausweg. Samuel, wir haben nochmal Glück gehabt mit dir, als das mit Eli und seinen Söhnen schwierig war. Aber jetzt, eine Lebenszeit später, haben wir das gleiche Problem wieder. Wir haben eine neue Lösung. Wir wollen einen König. Warum ist das ein Problem? Man könnte sagen, das ist eigentlich intelligent gedacht. Sie passen sich ihrer Umwelt an. Die Länder um sie her haben auch alle Könige. Warum sollen sie keinen König haben? Das kann uns ja durchaus auch passieren. Ich meine jetzt nicht wegen des Königs, aber ich meine, dass wir in die Welt schauen und sagen, aha, hier werden Probleme so und so und so und so gelöst. Könnten wir eigentlich auch so machen. Und es muss nicht immer gut sein, wenn wir es auch so machen. Darüber muss man nachdenken. Weil eine Lösung weltweit funktioniert, heißt es nicht, dass sie eine gottgewollte Lösung ist. Und es heißt schon lange nicht, dass es eine Lösung für die Gemeinde Gottes ist. Das muss bedacht werden. Ist nicht so einfach. Der Königswunsch Israel an der Stelle ist verständlich, aber trotzdem falsch. Und der Hammer für mich ist, dass der liebe Gott einfach sagt, okay, ich spiele das mit. Man kann sich die Frage stellen, warum er das macht. Ich habe persönlich keine wirklich starke Antwort drauf. Ich könnte mir vorstellen, Gott macht's, weil er weiß, die geben keine Ruhe, die wollen jetzt einen König, das wird sich nicht mehr ändern. Sollen sie ihn haben und sollen sie sehen, was daraus wird. So auch im Sinne von, ich bringe euch was damit bei. Also, Gott macht mit. Er erfüllt diesen Wunsch, aber der Preis ist hoch. Ich lese hier weiter in Kapitel 8. Das gefiel Samuel übel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete vor dem Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern sie haben mich verworfen, dass ich nicht sollte König über sie sein. Lasst mich dieses Pferd noch ein paar Sätze lang reiten. Es ist schon so, dass die Probleme, die wir in der Welt, im Leben haben, natürlich auch im Laufe unseres Lebens nicht weniger werden. Oder ist hier irgendjemand, der sagt, meine Lebensprobleme haben sich verringert mit meinem Lebenslauf? Ich glaube, es gibt niemanden, der das sagt. Es werden immer mehr. Und die Sehnsucht danach, diese Probleme gelöst zu bekommen, ist verständlich. Doch wenn wir unsere Probleme so lösen, wie sie Menschen lösen, die von Gott überhaupt nichts wissen, dann kann das vielleicht möglich sein, weil es egal ist. Aber es muss nicht so sein. Es könnte auch sein, dass Lösungswege, die Menschen in Angriff nehmen, die Gott nicht kennen, nicht gut für uns sind. Deshalb würde ich sagen, sollten wir hier vorsichtig sein und unsere Probleme mit Gott lösen. Das Volk damals konnte nicht auf Gottes Lösung hoffen. Die Nachfolgesituation Samuels war schwierig, aber sie war auch nicht schlimmer als die einst Elis. Allerdings ist die Diskussion bei den Israeliten ausgereift. Samuel lässt sie nämlich jetzt zusammenkommen und sagt, okay, alle Worte des Herrn werden dem Volk gesagt. Das Volk fordert einen König und er sagt nun in Vers 11, Kapitel 8, Vers 11, Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen, zu Reitern, dass sie vor seinem Wagen herlaufen, zu Hauptleuten über 1000, über 50, zu Ackerleuten, die ihm seinen Acker bauen. Also er schildert auf Militärdienst, Frondienst, Steuern. All das kommt auf euch zu. All das kommt auf euch zu. Eure Töchter wird er nehmen und sie für sich arbeiten lassen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen, seinen Knechten geben. Also da kommt noch das Lehenswesen dazu. Ihr werdet alle arm gemacht. Das, was Gott sich für euch ausgedacht hat mit der Landverteilung, wird so nicht bestehen bleiben können. Eure Saat, eure Weinberge müsst ihr überall abgeben und Steuern zahlen. Und alles wird auf ihn ausgerichtet sein. So. Und nachdem er ihnen das gesagt hat, und wenn ihr euch dann beklagt über diesen König, Vers 18, wird euch der Herr nicht mehr erhören. Aber, Vers 19, das Volk weigerte sich zu gehorchen der Stimme Samuels und sie sprachen, es ist egal, wir wollen einen König haben. Wir wollen so sein wie alle anderen Völker, ein König soll uns richten, ein König soll vor uns ausziehen und unsere Kriege führen. Und nachdem Samuel alle Worte dieses Volks gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel einmal mehr, gehorche ihrer Stimme, mach ihnen einen König. Und dann schickt er sie nach Hause. Wer soll nun dieser König sein? Nun, die Geschichte geht weiter und es wird klar, der König heißt Saul, ein Benjaminit. Das haben sich vielleicht nicht alle so gedacht, weil Benjamin ist ein kleiner Stamm. Benjamin ist ein Stamm, der nicht geringe Probleme schon geschaffen hat auch. Denkt an Richter ab Kapitel 19. Das war nicht unbedingt die beste Reputation, aber er war stattlich. Er sah gut aus, sein Vater hatte etwas zu sagen und sie waren etwa auch nicht die Ärmsten. Und so war das also, dass er ein schöner Mann war, kein schönerer unter den Kindern Israels, ein Haupt größer als alles Volk. Und dann kommt diese etwas verworrene Geschichte mit diesen Eselinnen. Immer wenn man diese Geschichte liest, kommen diese Eselinnen vor und man weiß nicht genau, was da los ist mit den Eselinnen. Um es einfach zu machen, Saul sollte entlaufene Eselinnen suchen. Die findet er nicht, tatsächlich nicht. Er sucht sie tagelang und findet sie nicht. Und dann kommt einem die Idee und sagt, da in der Stadt, wo wir gerade suchen, da ist ein Seher. Und er meint Samuel. Der könnte uns sagen, wo die Eselinnen sind. Wenn wir dem ein bisschen Geld geben, dann hilft er uns vielleicht. Und das ist die Idee. Dann suchen sie eben Samuel auf. Und Samuel wird klar durch die Vision, die er von Gott hat, da vor mir steht der künftige König Israels. Und er sagt zu ihm, vergiss die Eselinnen, die wird jemand anders finden. Die sind schon gefunden. Du aber bleib hier. Und dann machen sie ein Festmahl. Und bei diesem Festmahl eröffnet Samuel dem Saul, dass er König von Israel sein wird. Er sagt es nicht ganz deutlich. Er macht so verdeckt. Schau, was suchst du die Eselin? Wird nicht dir und deinem Haus alles gehören, was in Israel ist? Das ist schon eine deutliche Ansage. Wenn du weißt, dass ganz Israel einen König sucht. Und das hat der Saul auch gewusst. Drum ist seine Antwort auch ganz zum Punkt. Er sagt, warum ich? Kleine Familie, kleiner Stamm, das passt nicht. Und er gibt sich komplett bescheiden. Also wenn ihr das lest, da in Kapitel 9 und 10, kommt eigentlich nur raus, was für ein bescheidener Mann dieser Saul ist. Und dass er diese hohe Ehre gar nicht für sich beanspruchen will. Aber es kommt dann doch, dass nachdem sie das Mahl gehabt haben, nachdem sie das alles hinter sich hatten, nachdem Saul ihm gesagt hat, was aus ihm werden wird, dass er ihn beiseite holt, dass er den Diener wegschickt und dass er ihn buchstäblich zum König salbt. Das ist in Kapitel 10. Und dann gibt er ihm Anweisungen für die Zukunft, was in den nächsten Tagen passieren wird und dass er hier eben auf Samuel warten soll und dass er eben diese Berufung annehmen soll. Und plötzlich kommt es in Vers 9, Kapitel 10, Vers 9, Da er sich umwandte, dass er von Samuel wegginge, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen kamen auf denselben Tag, nämlich, als sie kamen an den Hügel, da kam ihnen ein Prophetenhaufe entgegen, der Geist Gottes geriet über ihn, dass er unter ihnen weissagte. Und als sie das sahen, die ihn vormals gekannt haben, dass er mitten unter den Propheten war, fragten sie, was ist dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und das hätte es 50 Jahre zuvor nicht gegeben. Versteht ihr? 50 Jahre zuvor gab es keine Prophetenhaufen. Das heißt, dass wir hier Prophetenhaufen haben, die durch das Land ziehen, die weissagen, unter die Saul dann gerät, dass er vom Geist Gottes erfasst wird und selber auch weissagen anfängt, das ist das Endergebnis dieser Arbeit von Samuel, der die Prophetenschulen gegründet hat. Das zeigt, bis zu welchem Punkt die Reform in Israel schon gegriffen hat. Also das ist nicht mehr dasselbe Israel, wie als Samuel noch ein kleiner Junge war und das Wort Gottes sagt, das Wort Gottes war selten geworden im Lande. Man sieht also, diese jahrzehntelangen Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Und nachdem das ausgestanden ist und klar ist, dass Saul eben dieser König sein wird, Samuel berief das ganze Volk dann nochmal nach Mizpa und stellt ihnen den Saul als ihren König vor. Und das Volk akzeptiert ihn auch, denn sie mögen ihn, aber er hat einigen Widerstand. Es gibt Leute, die sagen, warum soll das der sein? Sie verachten ihn und sie nehmen ihn nicht auf. Und Saul ist klug an der Stelle, er legt sich nicht mit ihnen an, er tut so, als hörte er es nicht. Das sind Leute, die nehmen ihn nicht an. Dann gibt es eine interessante Episode noch. Nämlich, da gibt es das Volk der Ammoniter. Wisst ihr noch, wer die Ammoniter sind? Das sind Verwandte Israels. Das sind die, als Mose das Volk führte und die Israeliten sozusagen in das Land zu bringen hatte, die man nicht antasten durfte. Die Edomiter nicht, die Moabiter nicht, die Ammoniter nicht, weil sie Brudervölker Israels waren, verwandt mit ihnen. Und die greifen jetzt Israel an, und zwar eine Stadt Jabes in Gilead. Und die Leute von Jabes, die wollen mit ihnen keinen Bund machen, denn die Ammoniter benehmen sich wirklich grausam und sagen, wir werden euch alle verunstalten, werden euch ein Auge nehmen und euch ganz grauslich mit euch verfahren. Und die bitten jetzt die Israeliten um Hilfe. Und Saul hört das, ruft Israel zusammen, schafft ein riesiges Heer mit diesem Aufruf, geht in einige hunderttausend Leute und verjagt die Ammoniter und schlägt sie vernichtend und befreit die Leute von Jabes aus dieser Belagerung. Sie werden ihm das nicht vergessen. Jahrzehnte später werden sie sich noch daran erinnern. Und so befreit er die, und jetzt gibt's wieder die Übereifrigen, und die sagen dann, wo sind die, die da gesagt haben, soll Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, wir wollen sie töten. Und Saul widerspricht und sagt, nein, Gott hat uns einen so großen Sieg über den Feind gegeben, heute wird niemand sterben mehr. Und Saul erweist sich auch hier als sehr edelmütig und sehr edelgesinnt. Also ein guter Anfang. Was kann man sich mehr wünschen? Nicht? Es ist einfach alles wunderbar momentan. Und dann kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Überlegungen, nämlich wie Saul eingesetzt wird und Samuel aber zurückgeht. Das ist das Kapitel 12. Der Abschied Samuels von seiner Richterrolle, wenn ihr diese Worte hier lest, ist herzergreifend, wirklich herzergreifend. Samuel kommt und sagt, ich bin jetzt alt und grau geworden, meine Söhne sind auch da, ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Ich habe euch einen König gemacht, antwortet mir nun vor dem Herrn und seinem Gesalbten, nämlich dem König, ob ich irgendetwas Unrechtes an jemandem getan habe. Er verabschiedet sich von seiner Rolle, der Verantwortung, die er hat, und sagt, habe ich irgendjemand etwas zuleide getan? Habe ich mich von irgendjemandem bestechen lassen? Habe ich irgendwo das Recht gebeugt? Er war Richter Israels, nicht? Über viele, viele Jahrzehnte. Und alle bekennen ihm in dieser Versammlung, nein, das hast du nicht. Du hast keine Geschenke genommen und wir alle sind Zeugen. Du hast uns keine Gewalt noch Unrecht getan, von niemandes Hand etwas genommen. Dann sagt er, gut, dann kommt her und dann wollen wir uns das Ganze nochmal überlegen. Gott hat uns geführt und uns eine Wohltat nach der anderen gegeben. Und dann beginnt er die Geschichte von Jakob, Ägypten und alles zu erzählen bis zum Auszug und die Kämpfe, die sie hatten in der Richterzeit und wie sie immer zum Herrn schreien und sagen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen haben, aber hilf uns jetzt wieder, errette uns. Und dann sagt er, was der Herr ihnen geschickt hat, den Gideon, den Jephtha und Samuel, er nennt sich sogar selber. Und er hat euch von eurer Feinde Hände errettet und ließ euch sicher wohnen. Und sogar die Geschichte der Ammoniter ist gut ausgegangen, gerade die letzte Geschichte. Und jetzt habt ihr einen König erwählt. Aber, und jetzt kommt das Große, denkt ihr, dass ihr damit das Problem, dass ihr den Herrn immer wieder verlasst und dann vom Herrn deshalb auch bestraft werdet, abwenden könnt in Zukunft? Denn das ist ein interessanter Gedanke an der Stelle. War nicht Gott ihr Herrscher gewesen die ganze Zeit? Hat nicht Gott durch Propheten und Richter das Volk geführt, jahrhundertelang? Warum jetzt plötzlich ein König? Denkt ihr, wenn ihr einen König habt, dann habt ihr das Problem nicht mehr? Denkt ihr, der König gibt euch Stabilität? Auch wenn ihr nicht Gott treu seid, ist das euer Gedanke? Das hält Samuel ihnen jetzt vor. Und er sagt, denkt das nur ja nicht. Denkt das nur ja nicht. Es wird nämlich genauso sein. Wenn ihr nicht Gott treu seid, dann nützt euch auch euer König nicht. Wenn ihr nicht Gott treu seid, so gut könnt ihr euch gar nicht organisieren, dass ihr euch den Folgen der Untreue gegenüber Gott in irgendeiner Form entziehen könnt. Glaubt das nicht, sagt er ihnen. Und sie sehen das auch ein. Er gibt ihnen noch ein Zeichen, Vers 17. Nicht? Er lässt ein Gewitter erscheinen aus der Macht Gottes, um allen beizubringen, dass Gott tatsächlich da ist und für Israel immer noch wichtig ist. Und sie sagen, ja, wir wollen um Verzeihung bitten, dass wir uns einen König gewünscht haben und so weiter. Er sagt, ja, das Übel habt ihr zwar getan, aber bleibt treu. Der Herr verlässt euch nicht. Der Herr verlässt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch ihm selbst zum Volk zu machen. Das heißt, du hast gesündigt in deinem Leben und du hast Angst, dass Gott dich nicht mehr hört. Samuel sagt hier, das stimmt, ihr habt gesündigt, ihr habt das Falsches gemacht, ihr habt euch einen König gewollt. Sie wird euch nicht zum Segen sein, aber Gott verlässt euch nicht. Warum nicht? Denn Gott ist sich selber treu. Gott ist sich selber treu und es hat ihm gefallen, euch zu seinem Volk zu machen und das wird sich nicht ändern. Auch wenn ihr sündigt, ändert sich das grundsätzlich nicht. Außer ihr fallt so von ihm ab, dass er euch gehen lassen muss. Das ist natürlich was anderes. Aber die Sünde, die geschieht, die dir geschieht, ist nicht die, die dich jetzt sofort für deinen Gott sozusagen aus der Kindschaft Gottes rauskickt oder wie sich das manche vorstellen. Das ist nicht der Fall. Sagt auch hier zu den Israeliten so. Ja, ihr habt diese Sünde getan. Aber der Herr verlässt sein Volk nicht um seines großen Namens willen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch ihm selbst zum Volk zu machen. Und dann kommt dieser berühmte Text. Es sei aber auch ferne von mir, mich so an dem Herrn zu versündigen, dass ich sollte ablassen, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Was sagt Samuel hier? Samuel sagt, wir sind alle unterwegs. Wir alle versuchen, in der einen oder anderen Form die Wege Gottes zu gehen. Es gelingt oft, und das ist wunderbar, daraus entsteht großer Segen. Es gelingt zuweilen auch nicht. Und da sagt Samuel, das ist kein Grund zu verzweifeln. Denn Gott hat versprochen, euch zu führen, um seines Namens willen. Das hängt gar nicht von euch ab. Das, was uns wirklich raustreibt aus der Gemeinschaft mit Gott, wäre, wenn wir wirklich uns von ihm abkehren. Das wäre schlecht. Das sehen wir auch hier. Dort, wo Israel sich abkehrt, fremden Göttern nachfolgt, ist Schluss. Aber ein Israel, das sich bemüht, selbst wenn es Fehler macht, wird nicht von Gott verlassen. Darauf dürfen wir vertrauen. Denn Gott hat uns auserwählt und er bleibt uns treu um seines Namens willen. Und eine der wichtigsten Dinge, die wir zu tun haben als Volk, ist, für dieses Volk zu beten. Wir haben immer wieder um die Situation, und das ist eine direkte Anwendung, die ist ganz leicht und einfach zu verstehen. Da gibt es Enttäuschung. Da gibt es Menschen, die sind gläubig und die werden enttäuscht. Die fühlen, vielleicht hat Gott mich hier nicht ganz richtig beschützt, mich nicht ganz richtig bewahrt. Vielleicht hat mich hier jemand, der auch gläubig ist, beleidigt, enttäuscht, verraten, was weiß ich. Und dann beginnt der Hader. Für manche endet dieser Hader damit, dass sie sagen, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Es gibt Leute, die die Gemeinde verlassen, weil irgendjemand in der Gemeinde sie beleidigt, nicht beachtet hat. Oder weil sie zu lange das Gefühl haben, ich bin nicht eingeladen worden, die Leute kümmern sich nicht um mich, eigentlich ist völlig egal, ob ich hier bin oder nicht. Das ist alles menschlich. Aber nicht gut. Nicht gut. Es wird hier gesagt, dass aufzuhören, für das Volk Gottes zu beten, eine Sünde ist. Haben wir uns mal das von der Seite schon überlegt? Samuel hat ein Leben lang, jahrzehntelang sein Volk getragen und die haben ihn viele Dinge anschauen lassen. Da gab es vieles, was nicht in Ordnung war. Und er lebt für dieses Volk, gibt sein ganzes Leben für dieses Volk, betet für sie, erzieht sie. Und er sagt, die Sünde wird mir nicht passieren, dass ich aufhöre, für euch zu beten. Wisst ihr, was ich gern hätte? Dass diese Eigenschaft Samuels Teil unseres Charakters wird. Dass wir aufhören, uns über die zu beklagen, die uns ärgern, von denen wir das Empfinden haben, die nerven uns tierisch oder die enttäuschen uns oder was weiß ich. Hören wir auf damit, das bringt nichts. Beten wir für die Gemeinde, das ist, was hilft. Beten für die Gemeinde hilft. Aufhören zu beten für die Gemeinde heißt, du versündigst dich. Denn, ich zitiere es aus einem anderen Text, aus dem Alten Testament, aus den kleinen Propheten, wer Gottes Gemeinde anrührt, der rührt seinen Augapfel an. Habt ihr das? Wer Gottes Gemeinde anrührt, der rührt seinen Augapfel an. Gerade bei diesen Geschichten um Israel kommt mir das so klar vor Augen. Ich meine, das ist doch kein Paradevolk, oder? Ist das ein Volk, wo man sagen kann, die haben es toll gemacht, die hatten das voll im Griff und die hatten das richtig von Anfang an durchschaut und richtig sich entschieden die ganze Zeit? Den Eindruck gewinne ich nicht, wenn ich lese im Alten Testament. Ich gewinne diesen Eindruck nicht. Und doch lässt Gott die nicht los und zieht sie und führt sie. Und die, die Gottes Sinn hier auch in ihrem eigenen Kopf haben, die tun desgleichen. Die beten und lassen nicht ab, sich für diese Gemeinde einzusetzen. Und dann trotzdem sagt er, Vers 24, fürchtet ihr nur den Herrn, dient ihm treulich von ganzem Herzen, denn ihr habt gesehen, wie große Dinge er an euch tut. Fürchtet den Herrn, dient ihm treulich von ganzem Herzen. Werdet ihr aber übel handeln, so werdet ihr und euer König verloren sein. So für uns heute übersetzt, liebe Leute, seid dem lieben Gott treu. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Durch keine Schwierigkeit, durch keine Enttäuschung. Lasst euch nicht K.O. schlagen. Denkt dran, was für große Dinge Gott in eurem Leben auch schon getan hat. Fürchtet den Herrn, hangt an ihm von ganzem Herzen. Das ist wichtig. Und all die Schwierigkeiten, die ihr seht, vertraut ihm. Wenn ihr aber übel handelt, wenn ihr Gott verlasst, dann werdet ihr verloren sein. Also sehe ich, der liebe Gott sagt uns nicht, dass wir hier auf Erden verzeiht diesen Ausdruck, er ist vielleicht abgeschmackt, aber er trifft, das Paradies auf Erden erleben werden. Der liebe Gott sagt uns nicht, dass wir hier auf Erden das vollkommene Volk Gottes antreffen werden. Sagt er nicht. Er sagt, das Volk Gottes ist schwierig. Da gibt es ständig Reformbedarf. Da gibt es immer was Neues, was umgesetzt werden muss. Gibt es immer neue Erkenntnisse, die unter das Volk gebracht werden müssen. Und wenn du ganz ehrlich bist, kommst du nie an den Punkt, wo du sagen kannst, jetzt können wir zufrieden sein. Jetzt haben wir es erreicht. Jetzt stimmt alles. Wird nicht kommen. Nicht diesseits der Verwandlung. Nicht diesseits der Verwandlung. Wie kann ich nun dem allen entgehen, dass ich hier die falschen Entscheidungen treffe, dass ich mich rausdrängen lasse aus dem Volk Gottes, dadurch, weil die Übel im Volk mich so stark zur Verzweiflung bringen? Was kann dir helfen? Ich schlage vor, liebe Geschwister, liebe Freunde, überall. Eine wichtige Eigenschaft ist Geradlinigkeit. Hören wir auf, um die Dinge herumzureden. Nennen wir die Dinge beim Namen, wie sie sind. Hat Samuel auch gemacht. Hat dem Saul nicht immer gefallen in der späteren Geschichte. Aber es war notwendig. Ich nenne Gehorsamsbereitschaft. Möchtest du wirklich Gott gehorchen, wenn du seinen Willen hörst? Oder suchst du Ausflüchte? Hingabe an die Aufgabe, in diesem Volk Gottes eine Kraft zu sein, die positiv wirkt. Totale Hingabe. Eine gewaltige Zukunftsvision. Was möchte Gott mit uns machen? Wie viele Menschen möchte Gott mit uns erreichen? Wenn ihr diese Art Musik spielt in eurem Kopf, dann werdet ihr nicht die Verzweiflungslieder singen, versteht ihr? Sondern ihr werdet einen anderen Grundtenor in eurer Musik haben. Gott kann uns alle diese Dinge geben. Ich bitte ihn, dass unsere Schicksale nicht denen der Israeliten gleichen zur Zeit Elis und zur Zeit Sauls. Wenn wir mit unseren eigenen Kampfüberlegungen und Strategien antreten, werden wir scheitern, so wie die Israeliten damals gescheitert sind. Wenn wir aber seine Anordnungen umsetzen, dann werden wir den Sieg der Sache Gottes erleben. Ich glaube an den Sieg der Sache Gottes. Und ich glaube an seine Gemeinde. Und alle Furchtbarkeiten, denen wir gegenüberstehen, können mich nicht davon abbringen, darauf zu vertrauen, dass Gott seine Gemeinde zum Ziel führen wird. Spürt ihr diese Kraft Samuels aus dieser Geschichte, die sich nicht kaputt machen lässt? Das ist was Göttliches. Das hat er nicht erfunden. Gottes Geist hat das in ihm geschaffen. Und das kann er in uns auch machen. Gottes Geist ist mächtig. Ich wünsche euch eine frohe Woche und dass ihr auch diese Zuversicht erlebt in eurem eigenen Leben, dass ihr wisst, was auch immer passiert, der liebe Gott wird am Ende gewinnen und alle, die auf seiner Seite stehen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.